direkt aus der Rundfunkanstalt Bamberg die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Ausgabe der Bamberger Psychokalypse. Wir sind im dritten Kapitel, das ist der zweite Vers. Mein Name ist Niklas Döbler, ich bin immer noch wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Allgemeine Psychologie und Methodenlehre der Otto-Friedrich-Universität Bamberg und ich mache diesen Podcast immer noch mit meinen wunderbaren Kollegen Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Hallo.
Hallo, servus.
Hallo. Wir beschäftigen uns in diesem Kapitel ja mit Gesichtern. Bei der letzten Folge haben wir schon mal darüber gesprochen, wie wir Gesichter überhaupt erkennen und wie wichtig Gesichter für unser soziales Miteinander sind. Und heute besprechen wir ein Phänomen, was in den Medien oft als Gesichtsblindheit bekannt ist. Prosopagnosie. Klaus, sind Menschen, die daran leiden, die davon betroffen sind, gesichtsblind?
Also erstmal eine prima Einstandsfrage, weil das tatsächlich die Sache schon ganz gut auf den Punkt bringt. Menschen, die blind sind, müsste man ja eigentlich denken, sehen nichts. Und dass man jetzt einfach keine Gesichter sieht, ist ziemlich unrealistisch, haben wir auch noch nie gehört und gibt es auch tatsächlich nicht. Also, dass man selektiv, was weiß ich, da wo Gesichter sind, keine Gesichter sieht, einen weißen Fleck oder eine unsichtbare Masse, natürlich nicht. Also, deswegen ist der Begriff Gesichtsblindheit zutiefst falsch. Und wir sollten tatsächlich den Fachbegriff, auch wenn der ein bisschen schwieriger ist, nehmen. Man könnte auch Gesichtserkennungsschwäche auf Deutsch sagen, nämlich Prosopagnosie heißt einfach Prosopon, das ist griechisch von Gesicht und Agnosie heißt eben nicht erkennen. Also ich erkenne Menschen an den Gesichtern nicht, aber ich erkenne durchaus Gesichter. Also mit einem Wort, ich erkenne, dass da ein Gesicht ist. Ich kann nur nicht richtig zuordnen, von wem tatsächlich dieses Gesicht ist. So ist es.
Ich habe mal mit einer Betroffenen gesprochen und sie hat mir das so erklärt, dass sie uns alle so sieht, also sie stand vor einer größeren Gruppe, als sie das erzählt hat, dass sie uns alle so sieht, als wären wir Asiaten. So, wir haben ja schon über den anderen Ethnien-Effekt, den Other Race-Effekt im Englischen gesprochen. Das bedeutet, dass wir einfach Angehörige anderer Ethnien nicht so zuverlässig identifizieren können, wie die Gesichter der Ethnie, der wir selbst angehören. Und wie gesagt, sie hat uns das halt so beschrieben, als würde sie sozusagen einfach nur in eine Ansammlung von asiatischen Gesichtern sprechen, wenn man blicken, um das jetzt mal den Leuten, die nicht asiatischer Ethnie sind, näher zu bringen, wie das so abläuft.
Genau.
Oder wie man sich das vorstellen kann.
Wahrscheinlich hat deine Bekannte oder Freundin tatsächlich aber nicht gemeint, dass die Personen alle aussehen wie Asiaten, sondern dass es eben so ist, als würde man beispielsweise nach Asien kommen, kennt sich da nicht so aus, ist da nicht so lange gewesen bisher und kann die Person deswegen schlechter unterscheiden, weil das tatsächlich ist ein extrem starker Effekt, eigentlich müsste man ja korrekterweise sagen, anderer morphologischer Gruppeneffekt, aber das ist eben sehr, sehr schwierig und deswegen nennt man das meist eben anderer Ethnien-Effekt. Ethnien sind ja eigentlich auch kulturell gefasst, deswegen ist es immer schwierig, das als Ethnie zu bezeichnen. Aber das ist eine ganz gute Metapher, weil es eben zeigt, dass tatsächlich wir selber sowas, die vielleicht nicht von Prosopagnosie betroffen sind, tatsächlich sowas kennen. Also es ist eben nicht irgendwie sowas, wo wir überhaupt keine Anknüpfungspunkte haben. Und ich glaube, das ist eine wichtige Sache, dass man einfach mal Metaphern schafft, um zu erklären, was da vor sich geht. Und deswegen weg von dieser Metapher, dass jemand blind ist, sondern eher in diese Richtung, man kann das eben nicht so gut unterscheiden. Aber natürlich würde keiner der Meinung sein, wenn er nach Südkorea kommt oder nach Nordkorea, dass die Personen sozusagen keine Gesichter haben, sondern die sehen eben ziemlich ähnlich alle aus. Man kann sie sehr, sehr schlecht unterscheiden. Nur die Metapher endet da auch irgendwann, weil wenn du jetzt wirklich sehr, sehr lange arbeitest, was weiß ich, du arbeitest in Seoul als Wissenschaftler für ein Jahr, dann wirst du merken, wenn du viel soziale Kontakte hast, dass nach wenigen Monaten deine Möglichkeiten, Gesichter, die eben dort anzutreffen sind, tatsächlich, dass du die gut unterscheiden kannst. Aber das dauert eben ein paar Monate. Dagegen ein Mensch, der von Prosopagnosie betroffen ist, der wird eben diese Möglichkeit eben nicht haben, so einfach die Gesichter dann zu unterscheiden, weil ein Leben lang meist eben diese Problematik schon vorherrscht, diese kognitive Dysfunktion könnte man sie bezeichnen, und deswegen wir nicht davon ausgehen können, dass es da eben so eine Lernkurve gibt, dass man eben das nach einiger Zeit besser kann.
Gesichtserkennung ist ja auch eine Expertise, die man erlernen kann, die auch erlernt werden muss im Laufe des Lebens als normale Entwicklungsaufgabe. Und dann später kann man sie erlernen, wenn man zum Beispiel in relevanten Berufen ist. Aber Prosopagnostiker oder Menschen mit Prosopagnosie, da bringt auch das meiste Üben nicht, die können das nicht erlernen?
Also man muss erstmal auch unterscheiden, welche Art von Prosopagnosie das ist. Und wir unterscheiden in der Wissenschaft üblicherweise zwischen zwei Hauptformen. Das eine ist die erworbene. Und das andere ist die nicht erworbene Prosopagnosie. Die erworbene Prosopagnosie wäre eben etwas, die ich innerhalb meiner Lebenszeit irgendwann durch einen Unfall, das kann sein, dass du eine Rauchgasvergiftung hast und mit einem Mal Gesichter nicht mehr erkennst. Oder so sind die ersten Fälle tatsächlich dokumentiert worden, 1947 in einer sehr, sehr wichtigen Publikation. Das ist eben die erste Publikation zu Prosopagnosie von Joachim Bodamer aus Heidelberg, der eben zurückkommende Soldaten von der Ostfront tatsächlich untersucht hat. Und die haben eben reportiert, dass sie einwandfreie Gesichter erkennen konnten, bevor sie eben einen Schuss das war eben Meister im temporo-okzipitalen Lappen. Also man kann sich das so vorstellen, dass die Schussverletzungen hatten, so oberhalb des Ohres etwa, da in diesem Bereich. Und bei dieser kriegsbedingten Schaden ist tatsächlich dann mit einem Mal die Möglichkeit ausgefallen, dass man Gesichter erkennt. Das muss man aber scharf trennen von eben dem, was wir als kongenital oder nicht erworbene Prosopagnosie bezeichnen. Eine Form, die wahrscheinlich vererbt ist, das ist nicht hinreichend erklärt bisher, aber da es tatsächlich innerhalb von Familien verstärkt auftritt, also wenn du einen kongenitalen Prosopagnostiker und eine Prosopagnostikerin identifiziert hast in einer Familie, kannst du meist in dieser blutsverwandten Verwandtschaft tatsächlich circa hast du eine Chance von 50%, dass tatsächlich ein anderes Mitglied dieser Familie auch betroffen ist. Und deswegen gehen wir davon aus, dass es eben nicht irgendwas Erlerntes ist, nicht was Sozialisiertes, sondern tatsächlich etwas Genetisches, tatsächlich etwas Vererbtes.
Ich muss zugeben, Prosopagnosie ist einer meiner interessanten Psychologie-Party-Facts. Also ich habe so eine kleine kognitive Kiste, eine Wissenskiste von Facts, die man einfach raushaut, um Gespräche anzufangen auf Partys oder um sein Studienfach noch interessanter zu machen. Und Prosopagnosie, wie wir schon gesagt haben, ne, von den Medien oft als Gesichtsblindheit betitelt, das ist natürlich erstmal krass, wenn man das erstmal hört, wenn du sagst, hey, pass auf, es gibt Menschen, die können keine Gesichter sehen, wenn man das sagt. Aber wenn man dann natürlich mal tiefer ins Thema einsteigt, dann ist es natürlich so, dass sie Gesichter sehen können, aber sie können sie halt nicht erkennen. Aber trotzdem wirkt es jetzt auf ganz viele Leute erstmal total unvorstellbar. So, ja, was, wie, die können keine Gesichter erkennen oder sehen. So, also wie funktioniert es denn dann? So,
ja, und aber wir haben ja letztes...
Dann,
und, genau, ja.
Und dann kommt aber die spannende Zahl, die man in dem Hinblick noch droppen muss, und dass man sagt, naja, wir reden hier von 2,5% der Bevölkerung.
Genau, das ist also durch mehrere Studien ist das auf jeden Fall erhärtet. Diese Zahl sind so zwischen 2 und 3%. Man hat sich darauf geeinigt, dass man ungefähr davon spricht, dass jeder 40. davon betroffen ist. Und das ist tatsächlich jetzt eine Zahl, wo du relativ sicher sein kannst, weil es doch eine relativ große Stichprobe ist, die da erhoben worden ist, dass das wahrscheinlich sogar eher eine untere Schätzung ist. Also so wahnsinnig viel weniger als jeder 40. ist das tatsächlich nicht. Und vielleicht eine ganz, ganz kurze Anekdote aus meiner Forschungszeit, als ich meine Doktorarbeit gemacht habe an der FU in Berlin, an der Freien Universität in Berlin. Und das war Anfang des 21. Jahrhunderts, wo ich diese Promotion tatsächlich gemacht habe. Und ich habe eben zu Gesichtern promoviert und da kamen, im Nachhinein können wir das eigentlich so einigermaßen schätzen, bei jedem Experiment so bestehend aus 30, 40, 50 Personen, war mindestens eine Person immer da, die konnte einfach Gesichter nicht lernen. Und das war gar nicht so einfach für uns, damit umzugehen, weil damals war uns das Phänomen nicht bekannt. Das ist in der Literatur auch erst seit ungefähr 2000, 2001 so richtig intensiv besprochen. Das heißt genau die Zeit, als ich damals an dieser Arbeit saß. Und wir wirklich manchmal die Personen fälschlicherweise ermahnen mussten und gesagt haben, das kann doch nicht wahr sein. Also du kriegst hier Geld oder du kriegst irgendwelche anderen Incentives, um hier mitzumachen. Und warum lernst du diese Gesichter nicht? Das ist doch keine schwere Aufgabe. Das waren 6 Bilder, die man lernen mussten. Oder manchmal waren es maximal 8 Gesichter. Und die Personen haben tatsächlich das nicht lernen können. Und warum? Weil sie wahrscheinlich Prosopagnostiker waren. Und wenn du eine Befragung machst, zum Beispiel in einem Vortrag, was weiß ich, wenn ich 200 Leute da habe in einem öffentlichen Vortrag, da kommen immer 4, 5 Leute danach zu mir und sagen, Mensch, das habe ich noch nie gehört, finde ich wahnsinnig spannend, aber ich glaube, ich habe das. Und ich meine, der Marius zum Beispiel könnte auch so ein Fall sein. Wir haben ihn nie getestet, aber der hat ja letztes Mal genau davon gesprochen. Er hat eben da charakteristische Probleme.
2,5%, also 2 Millionen Menschen in Deutschland. Als konservative Schätzung. Wie findet man das jetzt raus? Also ich habe es mir zum Spaß gemacht, seit ich im ersten Semester davon gehört habe, wenn mir irgendjemand sagt, ja, ich bin so schlecht mit Namen, ich bin so schlecht mit Gesichtern, frage ich immer, naja, kannst du dir den Promis gut merken? Weil ich gelernt habe, dass das ein Symptom ist oder ein Indikator ist. Und wenn dann kommt so, naja, eigentlich auch nicht, dann sage ich immer, aha, hier, guck mal nach, vielleicht hast du Prosopagnosie, aber wie findet man das jetzt raus, ob man Prosopagnosie hat? Ich meine, jeder weiß ja, ob er gut mit Gesichtern ist, ob man sich die gut merken kann, aber das ist natürlich dann nochmal ein anderer Schritt zu so einer Zuschreibung wie Prosopagnosie. Ja.
Also es ist gar nicht so einfach auf den ersten Blick und deswegen haben wir uns damit auch sehr, sehr lange beschäftigt, nämlich mit der sogenannten Diagnostik. Also wie kann ich diagnostizieren, wie kann ich feststellen auf wissenschaftlicher Grundlage, dass die Leute wirklich kongenitale, also angeborene oder nicht erworbene Prosopagnosie haben. Und genau auf dieses Gebiet haben wir uns eben damals auch spezialisiert. Das ist so eine Zeit zwischen 2003, 2004 haben wir angefangen mit diesen Überlegungen, weil wir eben gemerkt haben, dass die einfache Frage, kannst du Gesichter gut verarbeiten, nicht hinreichend ist oder eben auch die Tests, die im Internet angeboten werden von vielen Laboren, wo man schlichtweg einfach ein paar Gesichter abgleichen muss. Das ist zwar eine erste Indikation, wenn du da sehr, sehr schlecht bist, dass vielleicht du Prosopagnostiker bist, aber es könnte auch sein, dass du zum Beispiel schlechte Augen hast. Die müssen erstmal abgetestet werden. Es könnte sein, dass du beispielsweise in einer milden Form von Autismus steckst, also dass du vielleicht Asperger hast, weil bei Asperger, also so eine High-Function-Autismus-Form, ist es auch ganz häufig so, dass diese Personen tatsächlich relativ schlecht Gesichter erkennen können. Es ist trotzdem was anderes, also diese Art von Prosopagnosie ist eben nochmal was anderes als einfach die kongenitale Prosopagnosie. Und was wir eben gemacht haben, ist, wir haben uns sehr, sehr viele Menschen angeschaut, die tatsächlich sehr große Probleme haben mit Gesichtern im Alltag. zu uns kamen. Und wir, das ist tatsächlich eine Gruppe, die sowohl in Münster, in Berlin als auch eben in Bamberg sitzt und die sich darum verdient gemacht haben, vor allem eine Münsteraner Gruppe um Martina und Thomas Grüter, die eben hier maßgeblich diese Diagnostik mit uns entwickelt haben. Tatsächlich einfach mal diese Personen sehr, sehr intensiv befragt haben. Und das ist nicht so einfach so eine oberflächliche Diskussion mal, sondern über Stunden eben mit den Personen ins Gespräch kamen, um charakteristische Probleme tatsächlich ausfindig zu machen. Und daraus ist dann tatsächlich ein diagnostischer Fragebogen entstanden, der, naja, so im Durchschnitt 1,5 bis 2 Stunden dauert. Und danach kannst du dir relativ sicher sein, ob jemand Prosopagnosie hat oder nicht, und das tatsächlich einfach mal abgrenzen kannst zu einer reinen, ja, vielleicht schlechteren Verarbeitungsleistung von Gesichtern, weil das habe ich ja auch schon mal gesagt, es ist eben so bei Gesichtsverarbeitung, so wie fast mit allen kognitiven Fähigkeiten, die sind eben wahrscheinlich mehr oder minder normal verteilt. Das heißt, es gibt eben auch Menschen, die nicht Prosopagnostiker sind, die einfach schlechter Gesichter erkennen können. Und die muss man einfach trennen davon, weil das ist so wie bei Legasthenie oder Dyslexie, das ist eben tatsächlich eine kognitive Dysfunktion. Es ist nicht einfach so, dass ich ein bisschen schlechter bin im Rechtschreiben, dass ich sage, Mensch, ich mache jetzt irgendwie einen Fehler pro 100 Wörtern, sondern ich mache wahrscheinlich wirklich ganz, ganz viel mehr Fehler als diese 1, 2 Fehler, die man eben vielleicht als schlechter Rechtschreiber macht. Und es sind eben charakteristische Fehler. Und das muss man eben unbedingt unterscheiden.
Ich habe hier die Liste vor mir von Symptomen, die festgestellt wurden. Ich lese mal ein paar vor. Sowas wie anhaltende und irritierende subjektive Ungewissheit bei der Gesichtserkennung, das Einsetzen in der Kindheit, Schwierigkeiten, Gesichter zu erkennen, besonders wenn es darum geht, es in sehr crowded places, also wo viele Menschen sind. Face recognition time longer than socially accepted, also dass es einfach länger dauert, um jemanden zu erkennen. Und, das ist jetzt natürlich auch ganz spannend, das Nutzen von expliziten Lernstrategien, um Personen zu erkennen.
Mhm. Genau. Also ja, vielleicht gehen wir ganz kurz die Liste nur exemplarisch durch. Also um den Hörerinnen und Hörern einfach klar zu machen, was das bedeutet. Also diese Ungewissheit der Erkennung heißt nicht einfach, dass ich immer sage, nö, ist nicht bekannt, nö, ist nicht bekannt, alle sind unbekannt. Nein, bei der kongenitalen Prosopagnosie, bei dieser angeborenen Form der Prosopagnosie, ist es tatsächlich die Ungewissheit der Bekanntheit. Das heißt, eine Person, die mir sehr bekannt ist, oder bekannt sein müsste, was weiß ich, mein eigener Vater, mein eigener Bruder, meine eigene Schwester, wird vielleicht nicht erkannt. Vor allem eben, das war dieses andere Kriterium, in einer anderen sozialen Situation oder wenn viele Menschen anwesend sind. Wenn also andere Cues, andere Hinweisreize nicht vorhanden sind. Aber eben, es kann auch der andere Fall passieren bei kongenitaler Prosopagnosie, nämlich, dass ich eine wildfremde Person plötzlich rausklaube und sage, Mensch, das ist doch meine Schwester. Und das würden die meisten wahrscheinlich der Hörerinnen und Hörer sagen, das kann doch gar nicht passieren. Ich kann doch nicht plötzlich denken, das ist meine Schwester. Aber das kann tatsächlich passieren. Das kann so weit gehen, dass diese Ungewissheit selbst das eigene Spiegelbild betreffen kann. Jetzt darf man trotzdem das nicht so plakativ sehen, dass plötzlich die Menschen, die von Prosopagnosie betroffen sind, in den Spiegel schauen und sagen plötzlich, oh, wer ist denn das? Weil wir gehen davon aus, und unsere Forschung hat das immer wieder gezeigt, dass Prosopagnostiker kein bisschen verminderte Intelligenzquotienten haben. Im Gegenteil, wir haben sogar sehr, sehr hohe Intelligenzquotienten konstatieren können. Also es ist offensichtlich eher dann so, dass man zwar befremdet ist, dass man so ausschaut, aber man weiß natürlich trotzdem, was ein Spiegelbild ist. Also das Frame eines Spiegelbilds ist trotzdem klar und man sagt halt, oh, dass ich so ausschaue, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber ich bin's natürlich. Das ist was anderes mit jetzt, was weiß ich, dem eigenen Ehepartner, also eine extreme Geschichte, die uns tatsächlich eine Betroffene uns authentisch erzählt hat, nämlich sie ist auf einem Rummel gewesen auf einem Jahrmarkt oder einer Kirmes in Berlin und hat tatsächlich ihren eigenen Mann, der sich nicht angekündigt hat, dass er auch zu dieser Kirmes kommt, nicht erkannt. Also plötzlich hat die Person hinter ihr gestanden und sie hat sich zwar so ein bisschen merkwürdig gefühlt, weil sie irgendwie die Person schon kannte, aber konnte sie nicht einordnen, hat den eigenen Mann nicht erkannt. Und das eben vor allem in diesem sehr unbekannten Kontext. Das ist schon relativ klar und deutlich, dass das tatsächlich eine Prosopagnostikerin vermutlich ist.
Jetzt ist es natürlich krass, dass so etwas, was von vielen Leuten als so wichtig erachtet wird, wie Gesichtserkennung, wenn da Defizite so lange unbemerkt bleiben, dass die Person, ja, also im fortgeschrittenen Alter vielleicht das erst mitbekommt, dass es dann vielleicht auch ihren Ehepartnern oder ihren Partnerinnen unbekannt ist. Wie schafft man es, so etwas zu kompensieren?
Vielleicht ganz kurz erst noch, da ist ja auch ein anderes Kriterium noch drin gewesen, nämlich dieses mit der von jungem Alter an auftretend. Das passt genau zu diesem, was du gerade gesagt hast, nämlich das Spannende ist ja, unsere Wahrnehmung ist zutiefst subjektiv. Also wir schauen sozusagen durch unsere eigenen Augen mit unserem eigenen Gehirn etwas an und wir können uns nicht so richtig vorstellen, was andere sehen. Wir nehmen an, dass andere im Prinzip das Gleiche sehen, weil wir ganz oft solche Referenzen haben, dass wir eben uns über etwas unterhalten, da sehen wir das Gleiche und deswegen nehmen wir an, naja, die anderen Personen nehmen das exakt so wahr. Also unsere eigene Wahrnehmung, wir sind gebunden in unserer eigenen Wahrnehmung und wenn wir eben wahrscheinlich Prosopagnostiker sind, können wir uns auch nicht vorstellen, dass es anders sein könnte. Wir wachsen so auf und nehmen an, es ist immer schwierig, Gesichter zu erkennen. Und weil wir eben über sowas kaum reden können, das merkt man selbst bei Menschen, die eben eine Farbenschwäche haben, übrigens auch fälschlicherweise oft als Farbenblinde bezeichnet. Es gibt eigentlich nur etwa 800 farbenblinde Personen in Deutschland, die wirklich farbenblind sind. Die anderen sind eben farbenschwach. Aber das sind eben viele, viele Millionen, eben tatsächlich 8% der Männer. Die merken das meist erst so mit 12, 13, 14 Jahren. Und zwar deswegen, weil sie dann getestet werden. Spätestens mit 18, wenn sie den Führerschein machen, kommt es raus. Aber davor bröckelt es langsam, weil man eben zum Beispiel Farben nicht richtig zuordnen kann. Aber die legen sich dann auch tatsächlich Hilfsstrategien zur Verfügung. Und was weiß ich, die beschriften dann zum Beispiel Stifte mit einem B, mit einem diskreten B für blau vielleicht oder G für grün und so weiter. So wie eben Prosopagnostiker sich unter Umständen auch solche Strategien anlegen. Das heißt, sie fangen an, irgendwann merken sie, das sind nicht so wahnsinnig gut darin, erzählen das ganz oft auch dann irgendwann, weil sie sehen, andere können das besser, aber das bröckelt erst sehr, sehr langsam. Und dann wird das aber fälschlicherweise meist aufgefangen von den anderen als eine Sache, die eben für die anderen auch ganz normal ist. Nämlich, die sagen dann, naja, das geht mir auch so, dass ich Gesichter nicht erkenne, aber die meinen eigentlich, sie können sich Namen nicht merken. Weil das, was zum Schluss rauskommt, ist, dass ich beispielsweise, wenn ich jetzt den Marius anschaue, ihn vor mir habe, dann würde ich als Prosopagnostiker eben sagen, Mensch, ich weiß jetzt nicht, wer das ist. Und der andere würde sagen, du, mir ist der Name auch gerade nicht eingefallen. Und dann findet man sich wieder zusammen und denkt sich, ach ja, ich habe die gleiche Problematik, aber ich habe eine ganz andere Problematik. Das eine ist, Namen nicht sich abrufen können. Das kann fast keiner. Und das andere ist eben, Gesichter nicht richtig zuordnen können. Das können eben nur sehr, sehr wenige nicht richtig.
Das ist ja wieder ein wunderbares Beispiel, wie es so oft in der Psychologie ist, sage ich mal, oder auch wenn man als Wissenschaftlerin mit jemandem spricht, der nicht vom Fach ist, jetzt so als grundsätzliches Beispiel, aber wie man einfach so ein bisschen aneinander vorbeiredet, weil man einfach die Dinge anders, also ein anderes Konzept dahinter hat.
Genau, und zum Schluss und denken wir aber, wir haben genau das Gleiche. Genau, ja. Richtig. Ja.
Aber wenn das nicht expliziert wird, worum es jetzt eigentlich geht, dann bleibt jeder so in seiner Wahrnehmung drin und sagt so, ach ja, hier, dem geht's ja genauso, der ist genauso schlecht mit Namen. mit Namen wie ich. Aber eigentlich liegt da ein ganz anderes Phänomen vor. Aber jetzt sind wir wieder bei etwas, worüber wir letzte Folge schon ganz ausführlich gesprochen haben, nämlich Kontext. Kontext, der hier nicht nur verstärkend auf die Gesichtserkennung wirkt oder erschwerend, weil wir es, wie wir es beim letzten Mal gelernt haben, dass einfach der Kontext das erleichtern kann oder erschweren kann, sondern der Kontext wird jetzt als distinktes Mittel genutzt, um die Leute zu erkennen.
Also es ist auf jeden Fall so, dass tatsächlich, wenn du in einem ganz, ganz stark aktivierenden Kontext bist, dann werden Prosopagnostiker dich auch relativ gut erkennen. Und zwar einfach, weil sie es aus dem Ausschlussprinzip einfach so machen. Das heißt, wenn ich zum Zahnarzt komme, dann erwarte ich, dass da mein Zahnarzt steht und nicht irgendein anderer, der sich verkleidet hat als der Zahnarzt und so ähnlich ausschaut. Und so macht es jeder im Prinzip, aber eine von Prosopagnosie betroffene Person würde dann eben tatsächlich das noch stärker so betreiben müssen. Und diese Person kannst du wahrscheinlich auch schneller foppen, deutlich schneller foppen als uns. Wir wären vermutlich verunsichert, wenn die Person so ein bisschen anders ausschaut, aber wir würden es dann versuchen, irgendwie zu kompensieren. Also wenn das ein Bruder wäre von unserem Zahnarzt, dann würden wir vielleicht, wenn die sehr, sehr ähnlich ausschauen, ein Zweifel zwar haben, aber die Stimme ist dann vielleicht auch relativ ähnlich und dann irgendwann würden wir sagen, ja, wird schon der Zahnarzt sein, den habe ich ja schon 2 Jahre nicht gesehen, ich habe ja das Bonusheft letztes Jahr nicht abstempeln lassen und so weiter. So würde das funktionieren. Beim Prosopagnosia würde das einfach kaufen. Der würde den Kontext einfach so stark aktivierend sehen, dass es sagen würde, das muss eigentlich die Person sein, weil ein anderer kann das nicht sein. Ausschlussprinzip.
Ich habe eine wunderbare Fantheorie über Superman gehört, in der es darum ging, okay, wie schafft es denn Superman, der sich nicht besonders gut tarnt, als Clark Kent, weil er einfach nur eine Brille aufsetzt, wie schafft er es, dass die Leute ihn nicht erkennen? Und die Fantheorie, die eher dazu gedient hat, das Phänomen der Prosopagnosie zu erklären, ging davon aus, dass Superman mit seinem Hitzeblick neurochirurgische Eingriffe bei den Leuten, die ihn kennen, vornimmt, so für Prosopagnosie sorgt und so dafür sorgt, dass Lois Lane und Jimmy Olsen ihn die ganze Zeit nicht wiedererkennen. Marius, glaubst du, dass Superman eigentlich alle Menschen auf der Welt mit Prosopagnosie ausstattet?
Ich musste gerade an Buffy denken, wo du das erzählt hast. Da ist ja in der ersten Folge dieser grandiosen Serie geht es ja darum, warum Menschen kein Problem damit haben, dass sie irgendwie Dämonen treffen und die ganze Welt vor die Hunde geht und am Ende der Folge ist alles wieder gut. Und da wird einfach gesagt, Menschen haben generell die Eigenschaft, sowas wieder zu vergessen, weil sie sich nach Normalität sehnen und nicht ständig daran erinnert werden wollen. Vielleicht ist Superman auch so ein Beispiel, ohne dass er jetzt irgendwie Leuten im Gehirn rumbrennen muss, dass wir einfach diesen Kontext nicht erwarten oder dieses Phänomen gar nicht wahrhaben wollen, weil es unsere ganze Welt auf den Kopf stellen würde. Und deshalb lieber am Ende des Tages wieder den langweiligen Typen im Anzug sehen und nicht den Superhelden.
Von beiden meinst du jetzt? Also sowohl von Betroffenen als auch von ja, den Leuten, die natürlich jetzt nicht so unbedingt Wissen darüber haben, aber allgemein, also ich meine, es kommt ja nicht wirklich in unserer Konzeption der Welt vor, dass es da jemanden gibt, der Gesichter schlecht lernt, also besonders schlecht lernt.
Puh, ich muss auch zugeben, ich bin diesen ganzen Superhelden-Franchise gar nicht so drin,
dass ich... Nee, jetzt gar nicht auf Superhelden bezogen, aber ich meine jetzt so, weil du sagst, wir sehen uns nach Normalität und jetzt sowohl die Leute, die Prosopagnosie haben, als auch der Rest der Bevölkerung. Ich meine, es ist ja so, dass wir, wenn wir uns jetzt die Welt vorstellen und wenn wir darüber repräsentieren, wie andere die Welt wahrnehmen, weil sie, wie Klaus gesagt hat, einfach so subjektiv ist, unsere Wahrnehmung, dann kommt ja diese Möglichkeit überhaupt nicht vor, dass die Leute uns nicht erkennen. So, das wird ja als gegeben genutzt. So, das wird einfach vorausgesetzt, weil sonst auch unsere soziale Interaktion ja ganz anders aussehe, wenn man sich immer wieder neu vorstellen müsste und immer so, ja, kennen wir uns. Und das meinte ich eben jetzt mit diesem, sehnt man sich nach Normalität, also auch, dass Leute, die das dann nicht haben, dass die dann vielleicht einfach sagen, naja, ach komm, ich bin einfach schlecht mit Gesichtern, das ist jetzt so und
ja, auch die wissen ja unter Umständen gar nicht, dass sie schlecht sind, weil das Problem haben wir oft in der Psychologie, wenn es um so sehr subjektive Wahrnehmungen geht, das ist bei Emotionen ja das Gleiche. Keiner weiß, ob alle Menschen Trauer gleich empfinden, ob mein Trauerniveau oder Freudeniveau auch nur annähernd vergleichbar ist mit dem anderer Menschen. Das heißt, meine eigene Wahrnehmung, wie ich die Phänomene sehe, ist meine Normalität. Und dass es bei anderen Menschen anders sein könnte, ist ja oft nur indirekt erschließbar. Und wenn ich eben mit Gesichtern nicht so gut bin oder sogar wirklich Prosopagnosie habe, ist es ja für mich erstmal sehr, sehr lange die Norm. Es kann ja sein, dass alle Menschen nicht gut mit Gesichtern sind. Und erst im Laufe des Lebens oder dann eben bei der Farbschwäche, bei der Führerscheinprüfung, merkt man ja dann, dass man irgendwie anders ist. Und ich kenne auch einige Leute, die haben das wirklich erst beim Führerschein gemerkt. Das heißt, sie sind 18 Jahre durchs Leben gegangen, ohne dass sie gemerkt haben, dass sie in der Hinsicht anders sind als die meisten anderen Menschen. Zum Beispiel, was die Wahrnehmung von Rot-Grün angeht. Und wenn das möglich ist, dass sowas Selbstverständliches wie Farben so subjektiv ist, ohne dass ich merke, dass es bei anderen anders ist, wie muss es dann erst bei Gesichtern sein, die ja im Vergleich zu Farben dann doch nicht so präsent in meinem alltäglichen Leben eine Rolle spielen. Also insofern ist es immer schwer, wir können ja nicht in die Köpfe reingucken, wir können ja immer nur indirekt arbeiten, was Klaus gemeint hat mit den Interviews, die da geführt wurden, machen wir als Psychologen ja auch relativ selten leider, weil es so aufwendig ist. Aber das Phänomen erstmal zu verstehen, wäre eben der erste Schritt. Und da scheitert es dann schon oft, weil da braucht man viele, viele, viele Stunden, um sich wirklich mit den Leuten hinzusetzen. Also toll, dass ihr das gemacht habt. Müssten wir vielleicht eh öfter machen, auch bei anderen Fragestellungen.
Absolut. Und leider wird es eben, wie du sagst, viel zu wenig gemacht. Man setzt Personen tatsächlich direkt Experimenten aus, schaut, wie gut die sind in bestimmten Hinsichten, ob sie solche Gesichter besser erkennen können als solche, ob große oder kleine, ob mit großen Nasen und so weiter. Und das ist auf jeden Fall auch wichtig. Wir machen ja auch ganz viel experimentelle Forschung dazu. Aber wir haben uns eben auch irgendwann die Zeit genommen, sehr, sehr intensiv mit den Leuten zu sprechen und auch weiterhin zu sprechen, um einfach den Erfahrungshorizont zu verstehen. Und auch dieses wirklich spannende Phänomen, was Niklas ja auch angesprochen hat, warum fällt es eigentlich gar nicht auf? Also im Alltag fällt das eigentlich fast nicht auf. Wenn du eine Sendung über Prosopagnosie machst, wenn du jetzt hier zum Beispiel darüber sprichst, werden ganz viele Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich uns kontaktieren, werden sagen, ich glaube, ich habe das. Könntet ihr uns testen? Okay, das ist klar, dass man dann im Prinzip wie eine Einladungskarte hat, dass man sich selbst mal drüber tatsächlich Gedanken macht. Aber ansonsten geht das nicht in einen Kopf rein, weil das, wie der Marius es eben gesagt hat, dass wir schaffen unsere eigenen Normen und wir schaffen unsere eigenen Kompensationsmechanismen. Und das können tatsächlich, das haben wir eben gesehen, das können zum Beispiel apologetische Strategien sein, also Entschuldigungsstrategien. Prosopagnostiker sagen zum Beispiel häufig sowas wie, oh, es tut mir leid, dass ich dich nicht erkannt habe vorhin. Jetzt habe ich irgendeine böse SMS gekriegt und warum hast du mich schon wieder nicht gegrüßt und hast mich nicht gesehen und ich habe meine Brille vergessen, obwohl die Leute gar keine Brille haben. Oder ich sage, ich habe da gerade nicht angeschaut, ich war so in Gedanken gerade, obwohl ich vielleicht gar nicht in Gedanken war. Eine reine apologetische Strategie. Eine andere Sache, die weniger tatsächlich positiv sozusagen im Outcome ist, ist einfach der soziale Rückzug. Ich merke, ich kann manche Sachen nicht so richtig, also mache ich sie nicht mehr so richtig. So ein bisschen wie, ich habe Angst vor Vorträgen und dann mache ich halt keine Vorträge mehr. Sowas ist natürlich fatal, weil ich eigentlich nicht mehr das Erlebnis habe, tatsächlich Vorträge zu machen und dann werde ich vielleicht immer nervöser, immer schreckhafter, ängstlicher und so weiter und ich bestätige mich immer mehr selbst. Und tatsächlich gibt es aber noch eine andere Strategie, außer dem sozialen Rückzug und dieser apologetischen Strategie, nämlich ich versuche einfach andere Modi zu verwenden. Also ich gehe zum Beispiel hin und analysiere ein bisschen länger die Stimme. Oder ich versuche, die Person am Gang zu erkennen. Oder ein äußerst spannender Fall, eine Zahnarzthelferin hat uns berichtet, die Prosopagnosie hatte, dass sie eben tatsächlich auf den Zahnstatus und die Zahnstellung von Menschen achtet. Ja? Da brauchst du natürlich notwendigerweise einen offenen Mund. Also wenn dann ein geschlossener Mund einem entgegentritt, dann ist es halt schwierig. Aber sobald die Personen den Mund aufgemacht haben, hat die halt dann gesagt, oh, und fehlen da ein Sechser. Also Zahn rechts oben, ziemlich weit hinten. Oh, das könnte doch, was weiß ich, das könnte der Marius sein oder der Niklas oder irgendjemand anderes, wo man eben weiß, dass sie da offensichtlich einen Zahnausfall haben oder kariös am 1,4er oder irgend sowas. Also was eben selten auftritt und so weiter. Äußerst spannend. Und dann gibt es eigentlich noch eine andere Strategie, nämlich ich verwende tatsächlich auch sowas wie ich schaffe eigentlich mir Situationen, wo ich die Leute besser erkenne. Oder ich nutze eben die Möglichkeiten von Situationen. Zum Beispiel würde jemand, der gut copen kann mit Prosopagnosie, also gut damit umgehen kann und Strategien entwickelt haben, würde sich zum Beispiel nicht mit mir treffen um 20 Uhr in der Kneipe, sondern würde sagen, 10 Minuten rechts vor der Kneipe, vielleicht genau in der Ecke vor der Kneipe, wo eigentlich kein Mensch steht. Ja, oder der Klassiker, den wir in den Filmen immer wieder kennen und gehört haben von Blind Dates, aber den kannst du super übertragen in den Kontakt, in diesen Kontext, nämlich, dass du einfach sagst, ich bin die Person mit der großen roten Nelke oder irgend sowas im Revers. Ja, und das gibt eben kaum Leute, die sowas haben und dann kann ich mich daran natürlich orientieren.
Ich finde es so wunderbar, was ihr jetzt beide angesprochen habt, diese Subjektivität der eigenen Welt und wie immer vorausgesetzt wird, dass sie geteilt wird, aber eigentlich redet man überhaupt nicht drüber. So, ich bezweifle jetzt einfach mal, dass die meisten Zuhörerinnen schon mal sich mit ihren Freunden hingesetzt haben und darüber gesprochen haben, wie, hey, wie bist du, also wie nimmst du eigentlich Gesichter wahr? Oder bist du darin gut? Bist du daran schlecht? Also das ist jetzt kein Thema für die Dinnerparty, sage ich mal. Es wird, wie ich schon gesagt habe, einfach als gegeben vorausgesetzt. Und das, finde ich, macht die Arbeit von Psychologinnen auch so wichtig und so spannend, eben diese Dinge, die einfach so als selbstverständlich angesehen werden, einfach mal zu hinterfragen und zu sagen, naja, ist es denn so selbstverständlich? Also nur, weil wir es alle annehmen, heißt es noch lange nicht, dass es auch wirklich so ist. Und das ist, denke ich, auch der größte Unterschied zu so einer Alltagspsychologie. Einfach diese wissenschaftliche Psychologie, die sich eben auch diesen vermeintlich trivialen Themen zuwendet.
Ja, und das ist, es ist absolut spannend, sich darüber mal zu unterhalten, aber es ist auch gefährlich natürlich. Also wenn du sozusagen jede Nuance tatsächlich versuchst abzugleichen mit deinem Partner, deiner Partnerin, dann wird es halt irgendwann auch ein bisschen zäh. Und dann wird es auch so, wir brauchen auch eine pragmatische Wahrnehmung und eine pragmatische Handlung. Das heißt, manche Sachen, ja, die sind eben wahrscheinlich von uns jeweils unterschiedlich gesehen, aber im Prinzip sind wir uns meist schon einigermaßen einig. Aber bei solchen extremen Fällen wie Prosopagnosie, bei so etwas wie Dyslexie, bei so etwas wie Farbenschwäche, da wird es dann halt sehr, sehr deutlich. Aber es gibt natürlich diesen Effekt eigentlich ständig. Also ich erkläre das immer so, wenn man beispielsweise sich ein schwarzes Hemd kauft oder einen schwarzen Anzug, dann ist es ganz häufig so, dass es einen leichten Blauschimmer hat, dieses Schwarz. Und manche können dieses Blau schon sehen, und manche eben noch nicht. Und vor allem dann, wenn du ins natürliche Licht rauskommst, also bist jetzt im Modeladen gewesen, hast was gekauft, bist total stolz, hast eben irgendwie schon irgendwie andere schwarze Klamotten und hast jetzt dieses schwarze Sakko gekauft und plötzlich kommst du nach Hause und deine Freunde sagen, ja, das passt ja überhaupt nicht. Ja, das hat ja einen Blauschimmer und das andere ist ja ein total saturiertes Schwarz. Und du siehst es aber nicht und du wirst wahnsinnig bei der Aussage. Aber schnell merkt man ja, bei bestimmten Lichteinfall siehst du das jetzt plötzlich auch. Und plötzlich merkt man ja, die Sensitivität der anderen ist vielleicht einfach schlichtweg ein bisschen anders. Und diese Phänomene sind, finde ich, ganz, ganz heilsam ab und zu. Auch philosophisch sind sie natürlich äußerst spannend, aber für den Alltag, für das Alltagsgespräch tatsächlich durchaus auch problematisch.
Es geht ja oft auch gar nicht. Wir bräuchten ja dann ein Vokabular, was auf einer Metaebene, also unabhängig von unserer eigenen Wahrnehmung existiert. Und wo soll dieses Vokabular dann herkommen? Zum Beispiel über Farben oder Gesichter, weil ja alles in diesen Wahrnehmungen begründet ist. Also wir können ja sprachlich schon gar nicht aus unserer Haut, aus unserer Wahrnehmung raus in den meisten Fällen. Und wie wollen wir uns dann mit jemand anders intersubjektiv darüber austauschen, weil er oder sie ja auch in seiner Wahrnehmung und damit in seiner Sprache über diese Wahrnehmung gefangen ist. Also das ist ja eigentlich die große Kunst in unserer Wissenschaft, dieses Vokabular erstmal auch zu schaffen, so dass es A, exakt ist, aber auch B, von den Leuten noch verstanden wird.
Richtig.
Und an B scheitert es ja oft dann wiederum. Ne?
Ganz genau. Und bei Gesichtern ist das eben so höllisch komplex, wie wir das ja auch im letzten Vers erklärt haben, weil das einfach so unfassbar multidimensional ist, weil da so derart viele Informationen vorliegen, weil jetzt sprechen wir heute über Identität und es ist auch gut so, dass wir bei Identität bleiben, weil Prosopagnosie ist eben etwas, wo es um Identitätsfeststellung geht, aber es sind natürlich ganz viele andere Dinge, die da auch noch mitlaufen und das ist ja auch das Spannende, dass tatsächlich ein kongenital prosopagnostischer Mensch tatsächlich ganz, ganz viele andere Sachen im Gesicht trotzdem einwandfrei lesen kann. Und deswegen verwehre ich mich ja auch immer vor diesem Blödsinn, dass diese Menschen als gesichtsblind bezeichnet werden. Also wir haben beispielsweise herausgefunden, dass sowas wie Attraktivität überhaupt kein Problem darstellt. In der perfekten Weise wird Attraktivität auch konstatiert, mit all der Problematik natürlich, dass es immer einen interindividuellen Unterschied gibt, was genau attraktiv ist. Aber wenn du das einfach mal ganz grob anschaust und einfach mal schaust, wie zum Beispiel bestimmte Gesichter in eine Rangreihenfolge gebracht werden, dann ist diese Rangreihenfolge eben nicht unterschiedlicher zwischen Prosopagnostikern und anderen Personen. Das heißt, du kannst die nicht unterscheiden. Und das finde ich eine ganz, ganz spannende Sache, weil im Endeffekt kann man sich ja auch fragen, was kann ich denn da alles Tolles rausfinden, auch für die Grundlagenforschung? Weil wir reden gerade über eine sehr stark anwendungsorientierte Forschung eigentlich, die Prosopagnosie-Forschung, weil wir wollen ja auch Tools entwickeln, wie Menschen mit Prosopagnosie besser zum Beispiel zurechtkommen in ihrem Alltag, indem sie beispielsweise bestimmte Strategien lernen, vielleicht nicht das Gesichtserkennen besser machen, aber tatsächlich manche Strategien annehmen, vielleicht auch offener kommunizieren oder überhaupt anders kommunizieren, aber ganz, ganz viele andere Sachen funktionieren eben einwandfrei und wir können jetzt über diese interessanten Befunde, dass viele Dinge einfach funktionieren, aber andere Sachen eben wie Identität nicht, können wir zum Beispiel ein Gesichtsverarbeitungsmodell, was eben mal 1986 aufgestellt worden ist von Bruce und Young, können wir sozusagen hier testen und können sagen, ja, zum Beispiel sowas wie Attraktivität, das ist ein eigener Pfad der Verarbeitung und der ist tatsächlich offensichtlich unabhängig von der Identitätsverarbeitung. Und wir könnten sogar sagen, dass sowas wie emotionaler Zustand, den können Prosopagnostiker meist auch ganz gut erkennen. Allerdings haben wir da eine niedrigere Sensitivität feststellen können, in unserer Forschung wenigstens. Es gibt andere Befunde, die behaupten, dass die emotionale Verarbeitung kaum verändert ist. Manche sagen, es ist sogar stark verändert. Also es gibt da eigentlich alle möglichen Befunde, aber unsere Forschung zeigt eben, dass es so milde Probleme gibt bei emotionalen Verarbeiten, dass vielleicht auch die Identität und der emotionale Pfad eben doch irgendwie überlappend sind, ein bisschen wenigstens, und dass es deswegen nicht von einer vollständigen Unabhängigkeit gesprochen werden kann.
Aber was mache ich denn dann, wenn ich das habe und vielleicht zu spät merke, dass ich davon betroffen bin? Also wie jetzt mit der Rot-Grün-Schwäche, was viele erst beim Führerschein merken. Angenommen, ich studiere Lehramt, ich mache mein Staatsexamen und merke dann irgendwann, ich bin verdammt schlecht darin, meine Schülerinnen und Schüler auseinanderzuhalten. Oder ich wäre Polizist und bin verdammt schlecht darin, Leute auf der Straße zu erkennen, die ich vielleicht erkennen müsste. Was tue ich dann? Also gibt es solche Programme schon? Was sind da die Coping-Strategien? Ich muss gerade dran denken, wir waren ja mal bei der Bereitschaftspolizei in Bamberg, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Der hat uns ja damals gesagt, er erkennt Leute an den Ohren. Also sobald das Ohr freiliegt und er ein Passwort da hat, wo das Ohr sichtbar ist, es wäre für ihn so individuell und mit so viel Variation, dass er daran die Leute viel besser erkennen könnte, als zum Beispiel an irgendwelchen Gesichtsmerkmalen, zumal ein Ohr auch sehr unveränderlich ist, was Schminke oder so angeht. Aber da muss man erst mal drauf kommen, ja, dass sowas ja auch geht.
Ne? Völlig richtig. Aber das ist zum Beispiel jetzt vermutlich jemand, der einfach damit sehr gut copen kann, also Strategien entwickelt hat. Und das ist übrigens auch der Grund mit den Ohren, weil das ist eine sehr, sehr kluge Strategie. Ein Ohr ist tatsächlich unverwechselbar. Das ist so wie ein Fingerabdruck. Nur Fingerabdrücke können wir nicht so gut lesen, weil man einfach nicht die normalerweise den Finger einem entgegenstreckt und dann mit der Lupe uns das anschauen. Aber das Ohr ist dann schon ein bisschen einfacher. Bei Marius wird das nicht gut funktionieren. Er hat nämlich recht lange Haare. Aber es ist tatsächlich so, dass wir deswegen auch früher diese Dreiviertelansichten von Gesichtern hatten. Das ist eine verrückte Sache, warum es das heute nicht mehr gibt, obwohl eigentlich das Ohr extrem indikativ ist. Und es liegt einfach daran, dass Gesichtsverarbeitungsalgorithmen, automatische, eben vor allem für frontale Aufnahmen optimiert sind. Das ist der Grund, warum wir heute diese nicht mehr Dreiviertelansicht sehen, obwohl die eigentlich für die Erkennung viel, viel besser wäre, weil wir auch andere Charakteristika erkennen können. Und wir können natürlich in der Forschung auch zeigen, dass die Dreiviertelansicht eigentlich viel opportuner ist dafür. Also auch hier sieht man wieder was Spannendes, dass wir manchmal von der Technik getrieben werden und eigentlich wegkommen von der menschlichen Psychologie. Aber jetzt zurück zu dem Beispiel. Interessanterweise haben wir, als ich damals meine Promotion gemacht hat an der FU Berlin, hat uns tatsächlich eine Polizistin kontaktiert. So sind wir zur Prosopagnosie gekommen. Und die berichtete über etwas ganz Merkwürdiges, für sie sehr Merkwürdiges, nämlich sie könnte bei der Strafvermittlung oftmals Menschen nicht unterscheiden, aber ihre Kollegen könnten das. Und am Anfang haben wir tatsächlich das nicht richtig einordnen können. Wir haben die Literatur studiert und da gab es praktisch nichts. Da gab es eben nur etwas zu diesen klassischen Befunden, zum Beispiel von 1947. Es gab ein paar andere Befunde von 1986, die aber allesamt eigentlich von einer Hirnschädigung sprachen und nicht von sowas von so etwas wie Kongenitalem, also etwas, was ich tatsächlich vermutlich genetisch mit meinem Stammbaum mitkriege. Und die Person berichtet uns aber, dass sie keine Hirnschädigung und so weiter hatte, dass sie keinen Unfall hatte, auf jeden Fall nicht reportierbar. Und wir konnten damals ihr nicht wirklich helfen und ihr das erklären. Heute könnten wir das viel besser, weil wir heute tatsächlich vor allem eines erklären könnten, sie könnte anders damit kommunizieren, sie könnte anders damit umgehen, aber tatsächlich die bittere Einsicht ist, tatsächlich in der Strafermittlung wäre die Person vermutlich nicht optimiert eingesetzt. Das muss man ganz offen sagen. Nehmen wir aber dein anderes Beispiel mit der Lehrerin oder dem Lehrer. Natürlich ist das eine Einschränkung. Das ist eine ganz, ganz klare Einschränkung zum Ausüben dieses Jobs, weil es uns schneller an Grenzen bringt, weil wir wissen alle, es ist eine ganz, ganz tolle Sache, wenn du sofort die Person, die gerade, was weiß ich, stört, beim Namen nennst. Aber ganz offen, ich weiß nicht, ob du das auch so erlebt hast, es gab eben bei uns auch Lehrerinnen und Lehrer, die waren besser und die anderen waren schlechter im Gesicht erkennen. Und bei manchen mussten wir einfach diese Namensschilder haben. Und es mag schon sein, dass man das vielleicht dann auch austrickst als Schüler und wechselt dann mal die Identität kurz durch das Verändern des Namensschilds. Aber wenn man tatsächlich ein gutes soziales Miteinander lebt, dann könnte man das dadurch ziemlich gut kompensieren. Und man kann ja auch damit offen umgehen. Und das ist eine große Debatte. Soll man damit umgehen? Soll man mit einer kognitiven Dysfunktion offen umgehen? Da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Meinungen. Und beide Meinungsrichtungen sind, glaube ich, sehr wohl begründet. Man sollte sozusagen nicht drüber sprechen oder man sollte sehr offen damit umgehen. Ich bin eher der Befürworter der zweiten Richtung, nämlich tatsächlich mit solchen Problemen, Schwächen eher offener umgehen, aber tatsächlich auch klar machen, dass man sonst eben keine Probleme damit hat. Also, dass es tatsächlich so ist, weißt du, es ist viel schlimmer zu denken, man hat da eine Störung, geht nicht an die Öffentlichkeit und lässt es nicht erforschen und denkt vielleicht irgendwann, das ist das Fatale, dass man vielleicht insgesamt einfach weniger kognitiv fit ist. Viele der kongenitalen Prosopagnostikerinnen haben zu uns tatsächlich gesagt in Interviews, sie haben, bis wir sie diagnostiziert haben und ihnen erklärt haben, was sie haben, gedacht, sie sind einfach etwas unterbemittelt, insgesamt. Sie könnten einfach Sachen nicht richtig, sie können nicht richtig sehen, sie können nicht richtig denken, sie können sich nicht richtig Sachen merken. Und das ist ja wirklich was Fatales, dass ich das irgendwann generalisiere. Deswegen ist es gut, sozusagen einerseits, dass die Forschung klar macht, was das ist und dann aber auch anderen Leuten die Chance lässt, eben unter Umständen andere Strategien zu fahren und nicht jedes Mal diesen Aha-Effekt zu haben, ach so, die Person kann das offensichtlich nicht, aber sich das selbst erschließt, sondern irgendwann eben weiß, okay, die kann das halt nicht. Ich weiß das jetzt und ich muss irgendwie anders damit umgehen. Ich muss vielleicht schon früher sagen, hallo, ich bin's übrigens. Und natürlich kommt einem das ein bisschen komisch vor, aber ich finde es insgesamt die bessere Struktur und gerade in einem wirklich einem pluralistischen Land, in einer pluralistischen Gesellschaft, wo wir eben alle merken, dass wir irgendwo so ein paar Handicaps haben, ist es eigentlich eine ganz sinnvolle Sache. Und vielleicht sogar, wie der Niklas vorhin gesagt hat, manchmal sogar ein gutes Einstiegsthema, um ins Gespräch zu kommen, weil wir merken schnell die Schwächen der anderen. Und wenn wir von unseren eigenen Schwächen reden, das ist immer meine Rede, dann merken wir, dass die anderen auch schnell Vertrauen finden und uns auch erzählen, wo sie ihre Schwächen haben. Und das führt einen irgendwie auch zusammen.
Man hat halt generell dieses Problem bei allem, was unsichtbar ist, dass man da mit so einem Stigma noch viel schneller versehen wird als bei klassisch körperlichen Schädigungen. Also wenn jetzt jemand nur noch 20% Sehfähigkeit hat, hätten die allerwenigsten Menschen Probleme damit, sich vorzustellen, zu sagen, hallo, ich bin's übrigens. Aber wenn es so was Unsichtbares ist, wie eine Prosopagnosie oder was anderes, was vielleicht eben nur neuronal sichtbar wäre, aber nicht in einer Hardware-Störung klassisch begründet, wie zum Beispiel eben defekte Augen, dann ist man noch viel schneller in Gefahr, einen Stempel zu kriegen, wie du sagst. Ne? Man ist ja minderbemittelt, so ungefähr.
Das genau. Aber
dieses Unsichtbare ist so unheimlich.
Genau, aber wenn du das mal, oder wenn ihr beiden das einfach mal aus eurer Schulzeit einfach mal drüber nachdenkt, da werdet ihr wahrscheinlich nicht mit Prosopagnosie so viel vertraut geworden zu sein, aber es ist tatsächlich so, ihr habt bestimmt sowas wie legasthenische, dyslektische Mitschüler gehabt. Also ganz bestimmt manche, die einfach Rechtschreibung extrem schlecht konnten. Und wenigstens zu meiner Zeit war das tatsächlich so, es war völlig unbekannt, was das ist. Und das wurde generell attribuiert. Das waren die Leute dann, die eben alles nicht richtig gut konnten und das Gefühl hatten, diese Person auch. Und das ist fatal. Da muss man Leute einfach auffangen, muss klar machen, mit einer klaren Diagnostik, das ist was sehr, sehr klar Umschränktes. Und deswegen kann man nicht davon ausgehen, dass es sich auf andere Bereiche auswirkt. Mal davon abgesehen, dass wenn es sich auf andere Bereiche auswirken würde, man natürlich die Person auch auffangen könnte und würde. Ja, in der heutigen Zeit, weil man das viel, viel besser kann. Aber heute kann ich offen an die Öffentlichkeit gehen und kann vielleicht ein hochgefeierter Nobelpreisträger, vielleicht sogar für Literatur sein. Und ich kann sagen, ich kann aber nicht die Rechtschreibung. Ich kann es nicht. Und jeder würde sagen, ja, ich kenne das auch. Ich habe das selber in meiner Familie. Ich habe es vielleicht selber oder mein bester Freund hat es. Aber deswegen ist er nicht ein schlechterer Mensch oder ist irgendwie bescheuert oder irgendwas. Und ich finde, das ist einfach das, wo ich immer wieder sage, sind wir nicht in einer deutlich besseren Welt heutzutage, weil wir sowas differenzierter angehen können und tatsächlich auch zum Beispiel sagen können, in bestimmten Bereichen wird diese Person dann nicht mehr benotet. Sie wird da rausgenommen aus dem Notenschlüssel, weil das einfach unfair wäre.
Definitiv. Und ich finde, ein wunderbares Beispiel ist Walter Gropius, der Begründer des Bauhauses. Oder war es Walter Gropius? Walter Gropius, genau. Und Genau, Martin Gruppes, Walter Gruppes, ja, es war Walter Gruppes, genau. Ein wunderbarer Architekt, ein extrem einflussreicher Architekt, der nicht zeichnen konnte. Er konnte nicht zeichnen. Das ist eine faszinierende Anekdote. Er ist zu seinen Assistenten gegangen und hat ihnen das aber so eindrucksvoll beschreiben können, wie er den Plan haben möchte, dass denn diese wunderbaren Gebäude draus kamen. So, und wenn man heute wahrscheinlich jetzt in das Architekturstudium beginnt und sagt, naja, ich kann aber nicht zeichnen, dann sagt man, naja, wird aber schwierig werden mit dir. Oder Norbert Wiener, der Begründer der Kybernetik, der bekannt ist für sehr komplexe, sehr unverständliche Bücher, soll wohl der Prototyp des zerstreuten Professors gewesen sein, der sich ganz schlecht Namen, Situationen merken konnte, der sein Leben eigentlich, es war total abstrus, aber wenn man jetzt diese Bücher liest, dann denkt man auf jeden Fall, ja, wow, der muss ja total klug gewesen sein, der muss ja total sich alles merken können. Und es gibt Anekdoten von ihm, wo er in die Cafeteria kommt und sich nicht erinnern kann, ob er schon gegessen hat. So, also und es ist ja aber auch was jetzt so dieses ganze Stigma um psychische Krankheiten auch begleitet, was Marius auch gerade gesagt hat, Software versus Hardware-Problem, sage ich mal. Wenn man jetzt sagt, pass auf, ich hatte einen Autounfall, ich kann mir schlecht Dinge merken, ich habe einen Tinnitus aufgrund von äußerer Einwirkung etc., dann hat jeder Verständnis dafür. Aber irgendwie scheint dieses Bild vorzuherrschen, dass die Software, mit der wir auf die Welt kommen, von Anfang an perfekt ist. Und Abweichungen davon sind unvorstellbar. Genauso wie es unvorstellbar ist, dass plötzlich jemand keine Gesichter erkennen kann. So, wie soll die Person denn dann funktionieren? Aber es funktioniert. Und die Software ist nicht perfekt. Aber man muss halt drüber reden. Und man muss nicht nur drüber reden, um rauszufinden, wo die Fehler sein könnten, sondern man muss auch drüber reden, um rauszufinden, wie man dann den Menschen helfen kann. Und das muss überhaupt nicht immer nur in diesem psychischen Krankheitskontext sein. Das ist ein ganz wichtiger, ein ganz großer. Aber es fängt halt auch viel kleiner an bei diesen kognitiven Defiziten, die man vielleicht hat, wo man einfach feststellen muss, dass manche Leute alltägliche Aufgaben nicht so gut können wie die Norm, aber die trotzdem irgendwie Kompensationsstrategien entwickelt haben. Und diese Kompensationsstrategien sind ja auch total interessant, weil die ja die sind ja so unbewusst sozusagen entwickelt worden. Also dadurch, dass das Phänomen unbekannt war bei den Leuten, die haben sich ja nicht irgendwann hingesetzt und sagen, so, jetzt erkenne ich die Leute an den Zehen.
Richtig, genau. Sondern man hat sich das rausgenommen, was eben ganz gut funktioniert. Und das hat man intuitiv geschafft. Und das sind eben die guten Coper. Und du hast ein unglaublich wichtiges Stichwort gerade genannt, nämlich du hast ja auch von Patienten oder tatsächlich von psychischen Erkrankungen geredet. Und vielleicht ist das dem einen oder der anderen aufgefallen, wir sprechen hier immer von Betroffenen, also von Prosopagnosie-Betroffenen. Ja, das ist ein ziemlich langes Wort oder ein ziemlich langer Begriff, aber es ist eben bewusst nicht Patienten. Sehr viele sprechen in dem Zusammenhang fälschlicherweise, muss man ganz klar sagen, von Patienten oder Patientinnen. Aber Prosopagnosie ist erstmal, die kongenitale Form ist eine kognitive Dysfunktion und da verbietet sich eigentlich der Begriff eines Patienten. Mal davon abgesehen, dass wir auch keine Behandlungsmöglichkeiten haben, aber wir haben eben Möglichkeiten, tatsächlich Strategien ihnen aufzugeben und tatsächlich, wir sind auch weiterhin dran, Dinge zu trainieren, wie zum Beispiel die Erkennungsleistung. Aber wir sind da bisher noch nicht so wahnsinnig erfolgreich. Das muss man einfach ganz offen sagen.
In Ordnung. Also fassen wir nochmal zusammen. Kongenitale Prosopagnosie ist keine Gesichtsblindheit. Es ist eine Gesichtserkennungsstörung, auch nicht.
Schwierigkeit.
Gesichtserkennungsschwierigkeit. Ganz langes Wort. Merkt euch lieber Prosopagnosie, das klingt auch besser und ein bisschen Griechisch ist immer gut, um den akademischen Wettstreit zu gewinnen auf Partys. Es ist eine Einschränkung darin, Bekannte von nicht bekannten Gesichtern zu unterscheiden, weil man immer eine gewisse Unbekanntheit mitschwingen hat, wenn man das sieht und wenn man betroffen ist. Die Betroffenen können allerdings Emotionen erkennen, sie können Attraktivität einschätzen, sie können auch die Gesichtskomponenten wahrnehmen. Sie können das halt einfach nicht einordnen dahingehend, ob dieses Gesicht, ob diese Gestalt bekannt ist oder nicht. Und ja, Klaus, an wen kann man sich wenden, an, wenn man jetzt, du hast es vorhin angesprochen, die Leute sollen dich kontaktieren, wenn sie den Verdacht haben. Hast du da vielleicht noch eine schnelle Adresse, an die man sich wenden kann?
Also erstmal ist es so, gerne immer an uns sich wenden, immer wenn es um ja, alles, was mit Wahrnehmung zu tun hat, vor allem natürlich auch um solche Themen wie Gesichtsverarbeitung und Gesichtsverarbeitungsproblematik. Und wir haben da auch tatsächlich eine Seite aufgezogen und diese Seite heißt www.brusopagnosie.info und wir werden das auch nochmal in diese Shownotes schreiben oder wo auch immer, damit die Hörer das tatsächlich dann auch abrufen können.
Dann danke ich euch beiden für diesen spannenden Einblick in dieses spannende Thema, wo Klaus natürlich einfach der Experte von uns dreien ist, was jetzt in der disproportionalen Verteilung der Redezeit niederschlägt. Aber so ist das einfach von den Themen hin und her. Wir sind nicht alle gleichermaßen Experten in den Themen, was ja auch gut so ist. Genauso wie wir alle, wie wir heute gelernt haben, auf der Welt nicht gleichermaßen gut da drin sind, Gesichter zu erkennen. Und damit sage ich tschüss.
Ciao, tschüss. Servus.
Das war die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Bis zum nächsten Mal.